Grüezi miteinander. Ich begrüße Sie ganz herzlich zu einer weiteren Ausgabe von Weltwoche Daily Spezial Meilensteine der Schweizer Geschichte. Mein Name ist Roman Zeller und neben mir bereits steht schon Professor Christoph Mörgeli. Lieber Christoph, wir befinden uns in Zumikon. Hinter uns ein Brunnen. Was machen wir hier? Was ist das für ein Meilenstein der Schweizer Geschichte?
Grüezi miteinander. Wir befinden uns in Zumikon an der Hans-Indergant-Straße und hinter uns ist der Indergant-Brunnen oder Hans-Indergant-Brunnen aus dem Jahr 1977, konzipiert von seiner Tochter Ilse Renz Indergant. Und der Brunnen erinnert hier in Zumikon an einer recht viel befahrenen Straße an den großen Volksliedsänger, Volksliedsammler und auch Soldatensänger Hans Indergant.
Hans Indergant, Volksliedsänger. In welchem Jahrhundert, Jahrtausend befinden wir uns? Wann hat Hans Indergant gelebt?
Hans Indergant ist 1882 geboren worden und er ist 1947 gestorben. Er wurde also nur 64-jährig. Er hieß eigentlich nicht Hans Indergant. Und das ist vielleicht auch der Meilenstein. Es ist eine eigentliche Art Integrationsgeschichte, Integrationserfolg der Schweiz. Hans Indergant, der einen typisch urnerischen Namen trägt, vor allem wahrscheinlich inspiriert von Ernst Zahns Roman Albin Indergant. Er schrieb sich übrigens auseinander in der Gant, jedes Wort einzeln und Hans mit zwei N. Aber Hans Indergant ist geboren als Ladislaus Krupski.
Ladislaus Krupski, was ist das für ein Geschlecht? Wo kommt dieser Name her?
Der Name stammt aus Polen und sein Vater war eine Art politischer Flüchtling in der Schweiz. Er war nämlich als Pole aufständisch gegen das zaristische Regime, gegen Russland. Damals war Polen großenteils unter russischer Herrschaft und er warb für einen Anschluss von Polen an Österreich-Ungarn. Das hat ihm 6 Jahre Sibirien eingetragen und dieser Papa Krupski, der war Arzt. Und er ist in die Schweiz geflohen, nach Genf zuerst, in die Westschweiz, hat dann Louis Favre kennengelernt, den genialen Ingenieur und Erbauer des Gotthardtunnels, und hat gewirkt als Arbeiterarzt dieser Gotthardarbeiter, vielfach italienische Gastarbeiter, und hat sich zuerst in Erstfeld und später in Altdorf niedergelassen mit seiner wachsenden Familie.
Und Hans Indergant, wie kam er zur Welt, beziehungsweise was hat seine Kindheit vielleicht ein bisschen geprägt?
Hans Indergant hat sich als typischer Urner verstanden. Er ist ja auch in Uri geboren, hat darum diesen Namen gewählt und ließ sich ausbilden nach dem Gymnasium in Luzern, auch an Konservatorien. Er wurde Sänger. Er hat Instrumente gespielt, vor allem die Laute, und hat sich zum Teil noch als Schauspieler betätigt. Er war ein glänzender Performer und er konnte auch Konzerte geben vor Hunderten von Zuhörern, ohne Mikrofon damals. Das war eine Art Open Airs, bevor es überhaupt diesen Namen gab. Und ganz besonders bekannt wurde er dann aber im Ersten Weltkrieg, als General Wille sagte: Sie, Hans Indergant, Sie sind der schweizerische Soldatensänger. Und als solcher hat er sich dann auch betätigt und psychologisch und musikalisch die Truppe betreut.
Vielleicht noch eine kleine Zwischenfrage. Was ist eine Laute? Sein Instrument, das er damals studierte?
Ja, eine Laute ist eine Art Gitarre mit etwas anderer Funktion und etwas anderer Bauweise, aber es ist ein Zupfinstrument.
Also jetzt ist er quasi Soldatensänger, ernannt vom General persönlich. Was ist die Funktion des Soldatensängers? Ist das eigentlich einfach der Spaßvogel der Truppe, der alle bei Laune hält? Oder wie kann man aus heutiger Sicht diese Funktion verstehen?
Das ist absolut nicht das Kompaniekalb, also derjenige, den man nicht ganz ernst nimmt und der die Truppe erheitert, sondern es war wirklich ein Unterhalter der Truppe insofern, als er eben auch die geistige Landesverteidigung förderte. Die psychologische Wehrbereitschaft, und das hat General Wille natürlich erkannt, ist mindestens so wichtig. Und vielleicht hat dieser Hans Indergand eine ganze Division ersetzt, indem er eben die Soldaten auf ihre Pflicht einschwor, auch musikalisch. Es wurde damals sehr viel gesungen im Militär, es wurde auch viel marschiert und das Marschieren wird erleichtert durch den gemeinsamen Gesang. Er selber hat viele Lieder komponiert, auch Lieder für die Soldaten, die dann im Marschmusiktakt gewissermaßen erklingen. Und er hat aber auch Lieder zusammengestellt für die Soldaten. Das «Schweizer Fähnli» 1 bis 3, drei Liederbücher, entstanden zwischen 1915, 1917 und dann noch ein Soldatenliederbuch etwas später, 1918, viel besungen, viel bekannt und er hat wirklich sehr viele Truppenbesuche absolviert und war eine bekannte Größe in diesem Ersten Weltkrieg.
War das sein Hauptberuf?
Das war sein Hauptberuf. Er hat sich als Musiker verstanden. Aber er hat sich dann gewissermaßen auch wissenschaftlich betätigt, indem er nämlich Volkslieder gesammelt hat, und zwar Schweizer Volkslieder aller Sprachen. Er hat in allen vier Landessprachen sich herumgehört, von Graubünden bis ins Wallis und in die Westschweiz, auch im Tessin. Überall wollte er wissen, was wird da volksliedhaft gesungen. Und er hat auch die Menschen in den Trichter gewissermaßen singen lassen, in ein Sonogramm, wie man sagte, damit er das aufzeichnen konnte nach dem Stand der damaligen Technik.
Welche Musikrichtung hat ihn begeistert, hat ihn am meisten begeistert? Waren das hauptsächlich Marschlieder, Soldatenlieder? Ging es aber auch, war das auch weiterführende Musik, Operetten, Klassik, weiß auch nicht?
Es war nicht eigentlich klassische Musik, aber das Volkslied hat ihn fasziniert. Vor allem das überlieferte historische Volkslied, das ja immer auch bedroht ist vom Aussterben. National bekannt wurde er aber vor allem durch ein Lied, das ihm zugeschrieben wurde, das er auch gerne gesungen hat. Davon gibt es auch heute noch Aufnahmen zu hören. Und das war die berühmte «Gilbert de Courchenay», ein Lied, das er allerdings nicht selber komponiert und auch nicht selber gedichtet hat, wie dann die neuere Forschung gezeigt hat, obwohl es immer Hans Indergand zugeschrieben wurde. Es war die Leistung von zwei Entlebucher Militärmusikern, die 1915-16 dieses Lied komponiert und auch getextet haben.
Was war seine herausragende Qualität? War er ein begnadeter Sänger, ein Virtuose am Instrument, ein toller Superkomponist? Was war seine Begabung eigentlich?
Er war eine Vielfachbegabung. Er war ein glänzender Unterhalter. Er war rhetorisch sehr stark. Er hat die Leute in den Bann gezogen mit seinem absolut typischen und sorgfältig gepflegten Urner. Dialekt an sich schon etwas Besonderes, dieser Dialekt in vielen Schweizer Ohren. Man merkt natürlich, woher jemand kommt, wenn er «Huis» sagt und so weiter. Ich glaube jedenfalls, das ist urnerisch. Ich bin da auch nicht ein Spezialist. Jedenfalls ist das wirklich ein absolut wichtiger Übermittler des alten Volksliedguts geworden, der Menschen unterhielt in großen Massen, der übrigens auch als einer der ersten Schweizer Musiker eine USA-Tournee erlebt. Er ist 1922 über den Atlantik gedampft und hat dann Schweizer Kolonien besucht, Schweizer Lieder gesungen und Schweizer Lichtbilder gezeigt. Das hat natürlich die Heimatliebe, vielleicht auch das Heimweh vieler Auswanderer geweckt. Das war ebenfalls ein großer Erfolg. Und die dauernde Leistung ist sicher die wirkliche, man kann sagen, wissenschaftliche Zusammenfügung, das Zusammentragen von altem Liedgut, das er eben verband mit einer unglaublichen Sprachvirtuosität. Er konnte in allen Landessprachen sprechen und hat so auch die Schweiz beschworen, als Ansammlung von Minderheiten als viersprachig und dann eben wieder in den 30er, 40er Jahren eine eminente Rolle gespielt.
Klingt so ein bisschen wie ein Popstar vergangener Tage. Wie lebte Hans Indergand? Wurde er reich, vermögend, ein Star, ein sogenannter Star? Oder war das ein Einkommen, das ihn gerade so über die Runden brachte?
Es ist das Zweite. Er wurde nie reich. Er musste immer schauen, wie er durchkommt. Hat er Aufträge, hat er keine, hat er Engagements und so weiter. Das war also nicht sehr einfach. Er wurde dann sehr bekannt wieder im Zweiten Weltkrieg, wo er dann wieder gesungen hat, auch vor dem General beispielsweise. Auch der General Guisan hat erkannt, dass das eine wichtige Stimme ist. Er hatte einen sehr schönen Bariton, also hatte eine wirklich auch sehr, sehr schöne Stimme, hat mit den Soldaten zusammengesungen, hat Solo gesungen, Vorträge gehalten dazu und das auch immer sehr schön begleitet mit seiner Stimme, die natürlich wirklich sonor war und vieles umfassen konnte, auch irgendwelche Nebengeräusche. Er hatte eine sehr, sehr tragende Stimme und wurde eine sehr, sehr bekannte Größe in der Schweiz. Hans Indergand kannte damals fast jedes Kind.
Also über die Armee, eine Strahlkraft über die Armee hinaus.
Absolut, vor allem dann in der geistigen Landesverteidigung der 30er Jahre, als es galt, die Einflüsse aus dem nationalsozialistischen Deutschland und aus dem faschistischen Italien zurückzudrängen in der Schweiz. Es ging auch darum, das Schweizerlied zu fördern, damit die Soldaten eben nicht die Lanzer-Schlager singen, die in Deutschland Mode waren, mit ihren zum Teil auch brutalen Texten. Und da war dann die Schweizer Variante doch sehr viel lyrischer, nachdenklicher auch und natürlich auf eine andere Art patriotisch.
Wurde sein Liedgut auch oder vor allem am Radio übermittelt? Das waren ja die Beginne des Radios. Oder war das eher eine schriftliche Übermittlung an ein breites Publikum?
Es war beides. Also er hat phonografisch aufgezeichnet, er hat Texte aufgeschrieben, sich notiert in so berühmten Wachsbuchheften, die noch existieren. Ein wahrer Schatz an Erfahrung, was die musikalische Überlieferung betrifft. Also er hat hier sehr, sehr viel getan und das konnte so festgehalten werden. Auch im Radio hat er durchaus Auftritte gehabt und wurde so natürlich auch bekannt, denn damals saß jeder vor dem Radio und es gab praktisch einen Sender in jedem Sprachgebiet.
Du hast gesagt, Gilbert de Courchenay, ein Lied, das viele kennen, vielleicht fast jeder kennt. Das wurde ihm ursprünglich zugeschrieben, stimmt allerdings nicht. Jetzt frage ich dich, was ist seine bedeutendste Leistung aus deiner Sicht?
Ich meine, seine bedeutendste Leistung ist die Hartnäckigkeit, wie er das Land bereiste, den Menschen auf den Ton hörte und entlockte, was an Volksmusik noch vorhanden und überliefert ist. Da ist ein wahrer Schatz zusammengekommen, der auch dauernde wissenschaftliche Bedeutung hat, was auch anerkannt wird. Dass er Gilbert nicht selber gedichtet hat, das merkten die Musikhistoriker recht bald, denn diese Melodie ist doch sehr anders, ist überraschender, ist irgendwo vielleicht auch etwas lyrischer als dann die Lieder von Indergand, die doch etwas Marschmäßiges haben, was er komponierte. Und er hat recht viel komponiert, auch erfolgreiche Sachen, die man aber heute weniger mehr kennt, so Mitrailleurlieder und Ähnliches, mit auch originellen Texten, die damals sehr, sehr gerne gesungen wurden.
Ein Volkssänger muss sich ja auch mit der Seele eines Landes befassen, mit der Seele der Schweiz. Was weißt du über sein Schweizbild? Was begeisterte ihn an der Eidgenossenschaft? Was ist da auch überliefert?
Er war wirklich ein Integrationswunder, hat sich vollkommen mit dieser Schweiz und mit seinem Kanton Uri und dieser Herkunft identifiziert. Interessanterweise hat ihn allerdings nicht Altdorf eingebürgert, sondern es war dann doch eine zürcherische Gemeinde, Schleinikon, im Zürcher Unterland, wo er dann Bürger wurde, dieser eben geborene Ladislaus Krupski, der natürlich wusste, dass er mit diesem Namen vielleicht nicht so weit kommt in der Schweiz und der darum gesagt hat, ich lege mir einen Künstlernamen zu.
Und inwiefern Hat ihn sein polnisches Ursprungsland, sein Herkunftsland geprägt? Was ist da hängen geblieben?
Ich glaube nicht, dass das noch eine große Rolle spielt. Sein Vater war bereits ein begeisterter Schweizer, ein Anhänger der Demokratie, der diesen jungen Ladislaus bzw. Hans Hindegand auch aufs Rütli geführt hat und so ihn zu einer wahren Heimatliebe und zum Patriotismus geführt hat. Das ist eindeutig, dass hier schon der Vater entsprechende Bemühungen unternahm. Und die Mutter war eine sehr musikalische Frau, da mag er wahrscheinlich die ganze Musikalität geerbt haben.
Jetzt ist natürlich die matchentscheidende Frage, warum steht dieses Denkmal hier in Zumikon?
Hans Hindegand hat dann, allerdings nicht wahnsinnig lang, aber doch noch etliche Zeit hier in Zumikon gewohnt. Das war ein kleines Dorf, ein eher bäuerlich geprägtes, nicht sehr reiches Dorf damals, wo man auch günstiger wohnen konnte als irgendwo am Zürichsee. Das hat sicher auch eine Rolle gespielt, dass er hier eine Behausung gefunden hat. Er war verheiratet und, wie gesagt, seine Tochter Ines hat dann diesen Brunnen entworfen und die Kinder haben auch wirklich dann sein Andenken gepflegt. Und so ist dann sein Nachlass auch an eine richtige Stelle gekommen in Basel.
Was mich vielleicht noch interessiert, was war sein Bezug zur Armee, zum Militär, vielleicht sogar auch zum Krieg, wo er ja mitgewirkt hat, beziehungsweise die Soldaten motiviert hat, mit Liedern im Ersten wie auch im Zweiten Weltkrieg wichtig war für die Schweiz, für die Volksverteidigung. Wie dachte Hans Hindegand über Krieg, Armee, Militär?
Seine Waffe war natürlich nicht das Gewehr, seine Waffe war seine Laute und seine Stimme. Und er war überzeugt von der Landesverteidigung, von der Notwendigkeit einer Armee. Er hat auch die Persönlichkeit von General Wille bewundert. Das war nicht überall so. Er war umstritten, dieser General. Er galt ja als germanophil, als zu deutsch freundlich und wurde auch abgelehnt in der Westschweiz durchaus. Hindegand hat aber ein 8-strophiges Lied auf ihn gedichtet, auf diesen General, was ihn durchaus auch ein bisschen populär gemacht hat. So richtig populär wie zum Beispiel dann Henri Guisan im Zweiten Weltkrieg wurde Wille allerdings nie.
Wie kam es eigentlich dazu, dass Wille Hindegand ausgewählt hat? Gab es so einen Bewerbungsprozess, mehrere Kandidaten, ein Auswahlverfahren, Konkurrenzkampf? Wieso er?
Ich gehe davon aus, dass Wille Hindegand gehört hat bei einem Liedvortrag und gespürt hat, dass dieser Mann das Charisma hat, die Truppe zu begeistern, mitzureißen. Und Wille war eben schon ein intelligenter Truppenführer, der gemerkt hat, dass das Psychologische durchaus neben dem Drill, den er ja auch bis zum Exzess gepflegt und befürwortet hat, auch eine Rolle spielen muss. Also die innere Haltung zur Landesverteidigung, die eben durch das Lied gefördert werden kann, auch die Stimmung, die aufgeheitert wird, auch in schwieriger Situation, bei langen Märschen, bei Kälte, Schnee und Frost, bei Hitze und schweißtreibendem Klima. Also all das war natürlich wirklich Wille ein Bedürfnis, dass solche Situationen überwunden werden können durch das richtige Lied, durch die entsprechende Stimmung, auch das Gemeinschaftsgefühl und die Kameradschaft, die natürlich durch das Singen gefördert wird.
Jetzt haben wir hier diesen Brunnen, der an Hans Hindegand erinnert. Wir haben Gilbert de Courchenay, das nicht sein Vermächtnis ist. Was würdest du sagen, ist vielleicht ja generell oder allgemein einigermaßen bekannt, dass auf Hans Hindegand heute zurückzuführen ist?
Ich meine schon, dass die Spezialisten des Volksliedes, leider wird immer weniger gesungen, auch in der Armee, aber auch sonst in Familien und so weiter, aber dieses Vermächtnis wird bleiben, das wird wichtig sein, wird vielleicht auch irgendwann wieder mal mehr geschätzt, vielleicht wird irgendwann mal wieder mehr gesungen, das wissen wir nicht so genau. Aber ich glaube, dieses Vermächtnis des gesammelten Liedgutes in 4 Sprachen aus der ganzen Schweiz, aus längst zurückliegenden Zeiten, das wird bleiben von Hindegand und das ist wirklich auch eine große Leistung.
Was mich interessiert, wer ist der Nachfolger heutiger Art von Hans Indergand. Gibt es diese Funktion in der Schweizer Armee überhaupt noch?
Das gibt es nicht mehr. Es gibt auch nicht mehr diese Art von Truppenbetreuung, die wir natürlich auch kennen aus den amerikanischen Truppen beispielsweise, wo ja die ganz großen Stars jeweils, wenn die in den Ernstfall, in den Kriegseinsatz gingen, im Zweiten Weltkrieg, im Koreakrieg, Vietnamkrieg, dann wieder im Golfkrieg, da waren ganz große Entertainer auch auf Truppenbesuchen, Frauen wie Männer, die dann die Soldaten unterhalten haben. In der Schweiz war das alles sehr viel bescheidener, aber heute gibt's, wie gesagt, diesen Gesang doch sehr viel weniger. Es gibt sicher noch irgendwo ein Soldatenliederbuch, aber so besonders gepflegt wird das leider nicht mehr. Das mag man bedauern.
Lieber Christoph, ganz herzlichen Dank für deine Ausführungen zu Hans Indergand. Was bleibt dir noch? Was haben wir vergessen?
Ein Wort vielleicht noch. Es gibt ein sehr, sehr schönes und neues Buch. Das ist ein Jahr alt von Roman Walker über Hans Indergand. Und da kann alles nachgelesen werden, was ich jetzt vergessen habe.
Ja, lieber Christoph, danke. Danke auch für diesen Nachtrag. Mit diesen Worten und Eindrücken geben wir zurück. Vielen herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Wir wünschen Ihnen ein wunderschönes Wochenende, einen guten Start in den Samstag und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Weltwoche Daily Spezial und Meilensteine der Schweizer Geschichte mit Professor Christoph Mörgli. Vielen herzlichen Dank.